Aus Liebe zum Pferd, der Podcast für gesund erhaltendes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara. Aus Liebe zum Pferd, heute mit.
Gibt es Problempferde wirklich? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Aus Liebe zum Pferd Podcast. Ich bespreche heute mit meiner Gästin ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil wir das Wort Problempferde ja oft haben. Und ja, gibt es die eigentlich wirklich und was steckt eigentlich hinter einem Problempferd, wenn wir es so nennen wollen? Ich begrüße jetzt erstmal die liebe Marie-Charlene Held. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Marie, bevor wir ins Thema gemeinsam einsteigen, magst du dich einmal kurz vorstellen?
Genau, ich bin Marie-Charlene Herd. Ihr könnt mich aber gerne Charlene nennen, von Sensitive Horse Training. Ich bin Pferdetrainerin aus Berlin-Brandenburg und habe mich auf ja auch so Problempferde spezialisiert und Pferde mit körperlichen Schwierigkeiten. Und deswegen freue ich mich sehr, heute dabei zu sein, dass wir das Ganze nochmal genauer angucken können.
Genau. Wir haben nämlich gemeinsam schon öfter auch an sogenannten Problempferden gearbeitet. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die Olina erinnerst. Das war ja auch so ein Pferd, was in die Kategorie fällt. Was bedeutet denn Problempferde für dich?
Ja, Problempferde, das sind oft Pferde, die von der Verhaltensweise nicht unbedingt in Raster fallen. Also für Menschen oftmals problematisch oder gefährlich eingeschätzt werden. Und manchmal sind es auch wirklich einfach normale Pferde mit normalen Reaktionen. Oder manchmal sind es wirklich Pferde, die in Problemen stecken. Und das muss man halt ein bisschen ausklamüsern, wo eigentlich das Problem liegt, dass man vielleicht etwas am Menschen arbeitet, an der Kommunikation. Oder haben wir da ein Pferd, was wirklich im Schmerz ist und dem man da raushelfen muss.
Genau. Ja, genau, total richtig. Ich hatte dich damals, glaube ich, mit ins Boot geholt bei der Olina, weil die nicht vorwärts laufen wollte. Und wenn, dann hat sie nur gebuckelt. Und dann haben wir da auch gemeinsam hingeschaut. Und ich finde, bei ihr ist es ganz typisch zu sehen, also als Beispiel, dass sie ja auch mit faul zum Beispiel beschrieben wurde. Oder die verarscht dich nur, da musst du dich mal so richtig durchsetzen. Und ist dein Empfinden so, dass es faule Pferde, zickige Pferde und so etwas überhaupt gibt? Oder Pferde, die auch einen verarschen wollen?
Ein Verarschen auf gar keinen Fall. Das finde ich immer ganz schwierig. So denken Pferde ja auch gar nicht, ne? Genau. Und ja, es gibt Pferde, die man vielleicht nicht so schnell ankriegt, wie so ein Lusitano oder wie ein PRE. Aber eigentlich wollen wir immer ein Pferd haben, was im Fluss läuft, was von hinten nach vorne durchfließt. Und wenn das nicht funktioniert, auch in deren Alltag, dann muss man da schon ein bisschen dahinter gucken, ob die Pferde gymnastisch oder sonst da vielleicht noch Themen haben. Ja, genau. Das war bei ihr auf jeden Fall auch der Fall, ne?
Ja, also sie war auch völlig außerhalb von jeder Balance und hatte einfach Reiten immer als sehr negativ wahrgenommen. Also da hat es eben körperliche und mentale Ursachen gehabt. Und da sind wir auch schon dabei, dass ich einfach mal die Arten von Problemverhalten einmal kategorisieren möchte. Da haben wir ja einmal die Probleme, die sich beim Reiten ergeben, wie jetzt das Buckeln zum Beispiel bei ihr oder will nicht mehr vorwärts gehen. Was kennst du beim Reiten noch für typische Probleme, die man dann in ein Problempferdeverhalten steckt?
Genau, oft oder was manchmal auch vor dem Reiten schon passiert, wo bei mir die Alarmglocken angehen, ist, wenn die Pferde beim Satteln total Schmerzen haben und eigentlich Sattelzwang haben, so ja, das Pferd hatte mal einen unpassenden Sattel und reagiert da schon total. Oder wenn sie natürlich einfach losstürmen, man sie vereinfacht gesagt nicht lenken kann, da Losgelassenheit führt, eigentlich schon fehlende Losgelassenheit sind für mich auch schon so Zeichen, wo ich sage, oh wow, wir müssen da wirklich mal ein bisschen mehr hinschauen. Genau, und allein Kommunikationsprobleme, da kommen einfach so viele Konflikte auf.
Genau,
steigen, buckeln, ja. Beißen beim Nachgurten, wenn man drauf sitzt, gegen die Wande manchmal laufen, das machen ja auch Pferde. Genau.
Ja, also ich war auch letztens mein Pferd putzen und dann war neben mir auch ein Sattelzwangpferd und dann hieß es auch immer nur, ah, sei nicht schon wieder so zickig und du Diva. Und gerade bei Stuten wird das ja dann auch so verfraulicht, also so in Richtung ja, einer Problemfrau im Grunde genommen getan. Das fand ich auch einfach so unangebracht. Ich finde, da können wir, glaube ich, eine wichtige Sache einfach mal festhalten, dass Pferde die Dinge tun aus einem Grund, auch nichts grundlos tun und nicht, weil sie den Menschen ärgern wollen, sondern weil da immer irgendwas hintersteckt, weil das unglaublich wohlwollende Wesen im Grunde genommen sind. Ja, und dann fängt ja im Grunde genommen auch schon eine Problematik im Umgang an. Also wir haben ja auch Pferde, die sich dann irgendwann, also die Pferde, die sich noch zum Reiten bringen lassen, sind ja die, die man schon irgendwie noch ein bisschen handeln kann. Aber dann gibt es ja auch welche, die noch lauter sind und sogar beim Führen sich losreißen, dann auch aggressiv sind, sich vom Menschen gar nicht mehr anfassen wollen. Oder auch Pferde, die ja tatsächlich auch schon so ein bisschen aufgegeben haben und eher in Richtung depressives Verhalten zeigen. Kennst du da auch Pferde, die du da reinbringen würdest in diese Kategorie?
Ja, total. Dieses Einfrieren, muss ich sagen, ist auch das Schwierigste, weil sonst hat man ja immer irgendeine Reaktion und kann das Pferd lesen und man weiß, ab wann hat man einen bestimmten Punkt überschritten, wo man das Training vielleicht anpassen muss oder nochmal einen Schritt zurückgehen muss. Und dieses Einfrieren ist wirklich super schwer, weil da muss man sehr viel Zeit mit dem Pferd verbringen, auf ganz kleine Signale achten. Und ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber Isländer sind zum Beispiel auch solche Pferde. Die total schnell in ihr Kokon reingehen und die man teilweise sehr, sehr schwer lesen kann und die Besitzer auf die Pferde unglaublich übergehen. Und das ist natürlich für uns wichtig, diese kleinen Signale auch lesen zu können. Ja,
Ich
so
finde es
das
halt auch
kenne ich.
total wichtig, dass man anfängt, die kleinen Signale überhaupt schon als Ausdruck des Pferdes wahrzunehmen. Ich habe zum Beispiel meine Stute, die ist so stark in ihrer Kommunikation. Also wenn die irgendwas stört, dann sehe ich der das sofort an. Und ich glaube aber, dass Pferde den erlaubt wurde, das zu zeigen, dass die dann auch sehr deutlich in ihrer Kommunikation sind und Pferden, die da immer übergangen werden, dass die auch tatsächlich leiser werden in ihrer Mimik und Gestik oder dann halt eben auch explodieren und immer stärker und stärker werden. Also es gibt, finde ich, auch viel in manchen Reitbahnen Pferde, die machen einfach und halten durch und denen sieht man dieses Durchhalten an, aber die sind nicht so stark, dass das so dolle von Leuten gesehen werden kann, die sich mit dieser Thematik noch gar nicht auseinandergesetzt haben.
Total. Ich habe das auch bei Pferden, die zum Beispiel aus dem Ausland kommen, Spanien oder so, die kommen manchmal ganz, ganz lieb und ganz schüchtern nach Deutschland. Und das war ich, sorry. Die kommen ganz lieb und schüchtern nach Deutschland und dann gibt man denen immer mehr Raum, auch ihre Emotionen zu zeigen. Und nach einem Jahr meistens fangen sie an, normales Jungpferdeverhalten zu zeigen. Und dann sind viele total überfordert und erkennen ihr Pferd gar nicht mehr wieder, weil es normal reagiert. Und insbesondere diese Pferde, die einfrieren, die haben dann immer diesen einen Punkt, wo es dann überschwappt und sie dann extrem reagieren. Und dann wissen immer alle gar nicht, woher das kommt und warum das Pferd so reagiert hat. Ja, das ist
Und
total
das so war der
wirklich
noch
sehr
nie, hat
schwer.
er noch nie
Ja.
gemacht. Ja.
Genau.
Typisch.
Ja.
Gerade für diese, also man sagt ja auch tatsächlich, dass diese Einfrierer-Pferde, also die Typen, die wirklich im Grunde genommen erst reagieren, wenn das Fass am Überlaufen ist, dass die
Ja.
auch saugefährlich sind, weil die dann auch richtig überlaufen.
Ja.
Und Pferde, die eben wie meine Stute schon bei den kleinsten Kleinigkeiten was sagt, kannst du ja sofort eigentlich reagieren und auch gegenwirken, wenn du ein bisschen das Pferd anfängst zu lesen.
Ja.
Und das sind auch die Pferde, die ein paar Warnschüsse abgeben, bevor es dann explodiert.
Ja, total.
Genau. Ich glaube, wir sind uns einig, dass diese Vorurteile oft den wahren Ursachenforschungen im Weg stehen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, das Pferd zeigt dir etwas, ab wann würdest du sagen, ist es ein Punkt? Das Verhalten würdest du auf jeden Fall abklären lassen. Gibt es da so eine Richtlinie, wo du sagst, okay, das ist vielleicht auch, weiß nicht, wenn wir jetzt eine neue Aufgabe ausprobieren, ein Stressverhalten, weil es eine neue Situation ist, weil es schwierig ist, oder das ist wirklich etwas, was du abklären lassen würdest?
Es macht immer einen Unterschied, ob ich die Pferde kenne und ob ich die Besitzer kenne, weil wenn ich jetzt einen Besitzer mit ihrem Pferd schon länger begleite im Training und ich die gut kenne und plötzlich habe ich ganz anderes Verhalten, was wir vorher gar nicht kannten, dann würde ich, so wenn die Pferde total schreckhaft werden auf einmal, dann würde ich dann mal die Augen oder die Ohren abklären lassen, ne? Dass ich dann Tierarzt hole und schaue. Kann das Pferd vielleicht einfach schlechter sehen, was total den Stress verursachen kann? Oder was ich dann auch immer regelmäßig mache, auch im Training, dass ich die Pferde einfach anfasse und gucke, wie ist deren Muskelspannung? Und dann kann ich natürlich abklären oder dann besprechen, gab es eine Veränderung in der Herde, hat sich das Paddock verändert? Und dass man dann wieder einen Schritt zurückgehen muss, ne? Und dass es dann vielleicht was Körperliches ist. Wenn man dann natürlich ein schon geschultes Auge hat, dann sieht man auch im Gangbild Veränderungen. Und da kann man dann sagen, ich kenne das Pferd, ich weiß, das ist nicht normal für dieses Pferd, hol mal bitte die Physio. Oder wenn das zum Beispiel im Laufe des Trainings nicht besser wird, oder auf einmal so extreme Biegeproblematiken gibt oder Problematiken in der Losgelassenheit, dann weiß ich immer, okay, lass uns dann nochmal reinschauen oder komm, wir machen vielleicht in einer Woche nochmal Training, dass wir gucken, dass wir da dranbleiben. Ist natürlich schwieriger, wenn man die Leute nicht kennt. Und wahrscheinlich kennst du es auch sehr gut, weil einem wird immer ganz viel erzählt und manchmal werden aber die wichtigen Punkte vergessen und dann kriegt man das erst später nach, mit, wenn man nachgefragt hat. Und da muss man echt auf Ursachenforschung gehen und schauen, was ist normal, mal nachfragen, kann ich reiten? Videos sehen von vor ein paar Jahren und da sieht man dann schon, ob das Problem eigentlich schon da war, das körperliche Problem, im Gangbild zum Beispiel. Und da kann man so ein bisschen, muss man echt suchen, ne, wo die
Ja.
Problematik herkommen kann.
Was ich auch immer sehr schwierig finde, ist ja es ist ja tatsächlich der einfache Weg, dem Pferd eine Zickigkeit, eine Widerspenstigkeit oder ein Verarschen zuzuschreiben, weil dann kannst du ja passiv bleiben. Dann kannst du das
Ja.
Problem ja so ein bisschen wegdrücken. Und wenn du dann als Trainer sagst, so, hey, das glaube ich nicht, dass das Pferd zickig ist oder dass es, ich glaube, vielleicht passt der Sattel nicht oder vielleicht sind die Zähne einmal wieder dran, dann muss der Besitzer ja ins aktive Handeln kommen. Und manchmal hat man sich sehr schön geredet, und möchte, und dann ist da so auch ein Widerstand, ne? Und dann hat vielleicht auch ein anderer gesagt, ein anderer Trainer oder ein anderer Stallkommilitone, dem man vertraut, ja, nee, der ist so zickig oder der ist faul. Und dann machst du halt einfach weiter mit deinem Stiefel. Also ich habe auch eine Neukundin, mittlerweile auch nicht mehr, aber sie waren, als sie neu war, kam sie auch an und ihr haben bestimmt mehrere Trainer vorher gesagt, dass ihr Pferd faul ist und dass sie es vorwärts treiben soll und und. Und naja, was war das Pferd? Das war einfach ein Riese, also das war ein riesengroßes Pferd und der war überhaupt nicht faul, der war unglaublich fein und war einfach nicht derjenige, der so einen enormen Schub nach vorne hatte. Der war einfach immer nur übertourig gelaufen und hat dann angefangen, ist stehen geblieben und ist gestiegen.
Ach Mann.
Und dann hat sie sich halt umorientiert und hat mich mal ausprobieren wollen. Vom Podcast her hatte sie gehört, dass ich vielleicht ein bisschen anders denke. Und ja, und dann haben wir festgestellt, dieses Pferd braucht einfach ein anderes Grundtempo, als immer angenommen wurde. Und ist unglaublich fein und einfach ein bisschen verhaltener in seiner Ausdrucksweise, weil er einfach ein introvertiertes, feines, sensibles Pferd war. Und als wir ihm dann einfach das erlaubt haben, kamen diese Problematiken mit Stehenbleiben und Steigen auch schon gar nicht mehr, weil wir uns einfach auf ihn eingestellt haben.
Ja,
Ja.
ja. Und gerade diese Arbeit im Stand für diese ganz introvertierten Pferde, die lieben das über alles, ne, dass man an diesen Feinheiten arbeitet, das finde ich immer ganz toll zu sehen, wie die Pferde dann aufblühen und da richtig Spaß haben. Ja,
Ja, es ist auch immer so, man
total.
muss ihn auch immer so ein bisschen daran erinnern, Weil er hat sich dann auch angewöhnt, abzuschalten und dann einfach zu machen. Und wenn du dann mit einer kleinen Feinheit kommst und sagst so, hey, und jetzt bitte hier noch mal ein bisschen mehr Rumpfhebung, jetzt hier noch ein bisschen mehr Untertreten, sagt er, ah ja, okay, ich kann in einer Sache sogar noch verschiedene Varianten wählen. Das war dann schon, damit haben wir ihn dann gekriegt.
Ja.
Ja.
Und gerade der Anfang, wenn man mit solchen Pferden noch anfängt und die total verwundert sind, dass so eine kleine Antwort richtig sein kann. Ich finde, man sieht richtig in deren Gesicht, die können es nicht fassen, dass das jetzt schon gereicht hat. Und das ist, macht
Ja.
dann total Spaß, damit so zu
Klar.
arbeiten, weil die Pferde, ja, sich total verändern im Kopf, ne?
Das ist auch so, wenn du Pferde umstellst von so einer Negativ Variante der Pädagogik hin zu einer positiv verstärkten Variante, merkst du auch richtig so, wie, okay, ich werde gelobt und nicht immer nur alles ist falsch, 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 sondern, ah ja, okay. Und dann sind die auch manchmal so, wenn sie dann was nicht richtig machen, erwarten sie, dass man das dann auch sagt, dass es nicht richtig war. Und wenn man dann eigentlich nichts sagt, dann sind sie auch so, okay, und wieso kriege ich jetzt hier keine Strafe? Das ist dann manchmal auch so, okay, es gibt auch noch was anderes.
Ja.
Total schön.
Ja, finde ich auch.
Ich glaube, es wäre auch nochmal spannend, wenn wir auf Ursachen für Problemverhalten nochmal eingehen. Also wirklich nochmal auf die körperlichen Ursachen, auf die mentalen und auch auf den Einfluss des Menschen nochmal eingehen. Und ich glaube, gerade bei körperlich bist du ja die Expertin, weil du ja auch noch Osteopathin bist für Pferde, ne?
Genau.
Und wenn wir jetzt einmal auf Schmerzen und Unwohlsein eingehen wollen, da haben wir ja einmal tatsächlich das, was uns die Pferde sagen. Magst du da auch noch mal auf die Schmerzgesichter-Thematik eingehen? Was begegnet dir denn am häufigsten und wo findest du, ist es ein absolutes Warnsignal?
Genau, also die Schmerzgesichter sagen einem total viel aus, ne? Insbesondere wenn die Pferde die Nüstern hochziehen oder so Kulen über den Augen haben oder auch die Augen immer so zusammenkneifen, teilweise sehr wenig zwinkern. Und da ist es auch immer interessant zu sehen, wenn man verschiedene Fotos aus verschiedenen Zeiten hat, ne, um zu sehen, wie hat sich eigentlich das Gesicht vom Pferd verändert. Weil wenn die Besitzer die Pferde wirklich jeden Tag sehen, sehen sie solche Unterschiede gar nicht mehr. Und dann sehen sie auch nicht, dass die Pferde die Lippen total zusammenpressen und da einfach insgesamt das Gesicht sehr faltig aussieht und da sehr viel Spannung drin ist. Und dann auch, dass die Kaumuskulatur zum Beispiel ganz fest wird, richtig strähnig eigentlich fast aussieht. Und das sind dann so Zeichen, die man dann natürlich gut sehen kann und man auch darauf Rückschlüsse ziehen kann, dass das Pferd wahrscheinlich gerade im Schmerz ist. Und da muss man mal gucken, wo kommt dieser Schmerz her? Stress kann natürlich auch indirekt Schmerz verursachen. Oder ein Pferd, was im Stress ist, spürt auch Schmerz stärker. Und da haben wir verschiedene Rezeptoren im Körper, zum Beispiel Nozirezeptoren. Und die signalisieren dem Gehirn die ganze Zeit Schmerz. Und da kann man dann total durch positive Verstärkung diese Schmerzsignale zum Beispiel auch mindern. Wenn wir dem Pferd ein wohliges Gefühl geben. Und insbesondere durch Körperarbeit kann man auch ganz viel auch am Schmerzgefühl arbeiten und dann die Spannung dann rausnehmen, ne, aus den Faszien, aus den Muskeln und dadurch auch den Stress allgemein verringern. Das heißt, wir haben Pferde, die dann im Nervensystem in diesem Stress hängen bleiben und dieser Stress uns dauerhaft Schmerz signalisiert. Und da kann man dann mit ruhiger, entspannter, positiver Arbeit total gegenwirken. Und wenn man dann auch noch herausfindet, wo vielleicht auch ein Ursprung von einem Schmerz sein könnte, Knieprobleme, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen auch, dann kann man natürlich ganzheitlich arbeiten.
Ja,
Genau.
total schön.
Und in
Ist so,
dieser
so sollte.
Körperarbeit arbeitet man natürlich auch total viel. Und da hat man sofort auch eine Reaktion von dem Pferd.
Ja, mit Körperarbeit meinst du da die klassische osteophysiotherapeutische Behandlung oder meinst du da auch noch etwas anderes?
Nee, ich habe so auch die klassische akademische
Ach so, mh.
Bodenarbeit, genau,
Okay, also
sowas.
gymnastizierende Bodenarbeit,
Ja,
gymnastizierendes Reiten, okay.
genau,
Ja,
ja.
okay, verstehe. Genau. Was auch natürlich immer, immer, immer Thema, Thema, Thema ist, kann man nicht oft genug sagen, Sattelpass Form, Zähne und Hufe. Gerade Zähne und Sattel sollte mindestens einmal im Jahr kontrolliert werden, Sattel vielleicht sogar zweimal im Jahr. Und ja, was ist aber auch zu den Hufen zu sagen? Also Hufe, ich meine, da stehen die Pferde drauf, das beeinflusst ja alles im Körper. Wie kriegt man das denn raus, dass es vielleicht auch an den Hufen liegt, dass man vielleicht mal den Bearbeiter oder den Weg der Bearbeitung ändern sollte? Hast du da eine Idee?
Also da hilft es, sich selbst weiter zu schulen und auf eine seinen Blick für Harmonie zu schulen im Endeffekt. Dass man sich da wirklich verschiedene Hufe anguckt. Und es gibt ja Leute, die sehen sowas leider nicht, ne? Zum Beispiel so ein Beinzwang oder dass der Huf schon fast aussieht wie so eine Cola-Dose. und das sind immer für mich Zeichen, dass dieser Huf auf jeden Fall unbequem ist für das Pferd. Und wenn das Pferd zum Beispiel auch nicht gerne vorwärts läuft, die Vorhand nicht frei ist, die extrem fühlig sind, aber da ist es natürlich gut, wenn man Leute um sich herum hat, die einen darauf aufmerksam machen können. Das heißt, einfach ein gutes Umfeld haben hilft auf jeden Fall. Und selber regelmäßig Kurse besuchen, dass man dann auch seinen Blick schulen kann. Was ist ein gesunder Huf? Wie sieht ein gesunder Huf aus? Müsste ich vielleicht an der Hufbearbeitung, wie mein Pferd, dann noch etwas machen? Ne? Und wenn mein Pferd nach der Hufbearbeitung kaum noch laufen kann, ist das sehr, sehr auffällig. Oder wenn alle vier Hufe unterschiedlich aussehen, ja, ist das auch schwierig. Ne? Und ein High-Low zum Beispiel, wenn ein Huf auf einer Seite deutlich höher ist und auf der anderen Seite total flach, wenn ich viele Risse immer habe, wenn ich Strahlfäule habe, sind das alles Alarmsignale, wo ich mal schauen müsste, habe ich da überhaupt einen gesunden Huf, der funktional arbeiten kann.
Ja, und das, glaube ich, was so von meinen Kunden das größte Problem ist, ist, dass man sich ja nicht immer auf die Profis verlassen kann, gerade im Hufe- und Sattelbereich. Ich sehe es im Sattelbereich fast noch mehr, dass da viele, viele Leute einen Sattel verkaufen, ohne so richtig zu gucken, passt es zum Schwung des Rücken, passt es zum Pferd. Und man dann tatsächlich, auch wenn man einen Sattler da hatte, auf einem unpassenden Sattel sitzt. Genauso wie mit den Hufen auch. Und deswegen, man muss da immer wieder, ich glaube, da ist das Pferd einfach der beste Partner überhaupt, weil es dir das ja sagt. Du siehst es dann im Gangbild, du siehst es in der Mimik und Gestik. Also das Pferd, wenn es sich wohlfühlt, zeigt es ja auch, dass es sich wohlfühlt. Es zeigt ja nicht nur, wenn es sich unwohl fühlt, sondern auch das Gegenteil davon. Wenn es sich wohlfühlt, zeigt es das ja auch. Und dann kann man immer wieder lernen, auf sein Pferd zu hören.
Ja, das mit dem Sattler, ganz schwieriges Thema.
Also, Berlin-Brandenburg jedenfalls.
Genau, wenn ihr mir jemanden in Berlin-Brandenburg nochmal empfehlen könnt, wir suchen immer gute Sattler. Ja. Also, gerne raus damit. Ja, ich habe die Erfahrung auch gemacht, ich komme irgendwo hin zum Training. Momentan, das Pferd ist Tragerschöpf, der Sattel passt dem tragerschöpften Pferd, auch vom Schwung her. Und dann der Sattel wurde neu gekauft und dann komme ich an und sage, okay, wir reiten jetzt erstmal nicht, das Pferd sieht nicht gut genug dafür aus, es kann sich einfach nicht aktiv tragen. Und dann bin ich auch schon so, ja, der Sattel wird aber danach nicht mehr passen. Ne? Das Pferd wird sich im Rumpf anheben, es wird breiter werden. Und dann sagen die Leute meistens, nein, der Sattler meinte, den Sattel kann man immer anpassen, das passt super. Aber das Problem, wie du schon meintest, den Schwung, den können wir nicht anpassen. Ne? Und wenn wir Sättel breiter machen, dann wird der Schwung verstärkt. Aber wenn Pferde sich anheben, dann haben sie auf einmal weniger Schwung. Und es tut mir immer total leid, wenn sie dann einen neuen Sattel gekauft haben. Und dann komme ich an, wir verändern gemeinsam das Pferd und der neue Sattel passt nicht mehr. Das ist natürlich ein Luxusproblem in dem Fall, weil das Pferd steht besser da. Aber das muss man sich erstmal leisten können, sich dann auch wieder einen neuen Sattel zu kaufen. Ne?
Ja. Oder du hast, ich hatte jetzt letztens ein Brittpferd, wo der Sattler auch während des Britts da war und der hat es sehr schlecht gemacht und das Pferd hat daraufhin, ich habe den zweimal, glaube ich, geritten mit dem Sattel und daraufhin hat der einen Sattelzwang sofort entwickelt. Und dann ging halt auch im Britt das Reiten nicht mehr und das war auch ein Sattler, den man erstmal vertraut hat, wo man erstmal nicht überlegt, so, hey, war das jetzt völlig Banane, was der gemacht hat? Naja, und für die Besitzer war es dann halt so, die haben halt ein gut ausgebildetes Bodenarbeitspferd bekommen, aber reiterlich konnte ich da nicht weitermachen. Da muss jetzt tatsächlich erstmal Osteopathie her, weil da in den ersten Brustwirbeln tatsächlich ja, ein Schmerz war, wo er sich auch jetzt dran erinnert. Also da haben wir dann auch sofort aufgehört, aber es war halt auch schon ein Schaden entstanden. Allein schon beim Probereiten, beim Anprobieren des Sattels. Also das ging so schnell bei diesem Pferd. Ja, und das
Da
war auch
macht
ein
es
ganz normaler Sattler.
ja, man. Ja, und da macht es total Sinn, auch mit Pad zu arbeiten, aber das Pad muss halt dann auch immer passen. Und dann muss man mal zum Beispiel, ich sage auch nicht, dieses Pad ist perfekt für jedes Pferd, sondern man muss sich immer angucken, okay, was braucht der Mensch, was braucht das Pferd, wie ist da die Sattellage? Und dann
Na,
kann man
mein
sich
Pferd
das
hat auch
passende Pferd.
nicht gepasst für das Pferd, weil das Pferd halt einen hohen Widerrist hatte und meine Stute hat einen flachen Widerrist und so war das Pferd eben auch angepasst und dann geht das auch nicht mal
Klar.
eben so, obwohl es auch ein baumloses, ganz normales Pferd war.
Ja,
Ja,
ja.
muss man
Ich hatte
auch drauf.
es zum Beispiel auch mit meinem Pferd, mit Valiente, da hatte ich gerade den Sattel anpassen lassen. Oder das war sein erster Sattel, den habe ich anpassen lassen. Und die Sattlerin hat den Sattel wirklich sehr, sehr weich gepolstert. Und der erste Ritt war super. Das hat echt gut geklappt. Der zweite auch. Und beim dritten hat er plötzlich gesagt, er wollte nicht mehr vorwärts gehen, er hat sich festgemacht. Und dann habe ich automatisch in die Kammer gegriffen und beim dritten Ritt ist der Sattel so runtergegangen, dass er fast an den Dornfortsätzen war. Und welche normale Person oder schaut da gleich rein? Ich konnte natürlich sofort absteigen, aber der ist so sensibel, dass er jetzt bei Sätteln natürlich zumacht. Ich kann da gut mitarbeiten, ich kriege ihn da wieder raus, aber ich finde es so schade, dass nach drei Ritten dieser Sattel einfach nach unten gerutscht ist. Ne? Und jede andere Person wäre dem weitergeritten, hätte gesagt, ach ja, der hat einen schlechten Tag, da muss ich jetzt einfach durch. Und dann wäre der Sattel noch weiter nach unten gerutscht und hätte wirklich den Widerrist berührt. Und das ist natürlich total fatal beim jungen Pferd.
Ja, und schau mal, wie schnell da auch bei ihm was hängen geblieben ist, obwohl du ihn damit ja gar nicht lang geritten bist und sofort auch gehandelt hast. Und trotzdem hängt es noch bei ihm drin. Und das sieht man auch einfach, wie sensibel Pferde sind und wie doll es auch einfach braucht, da wieder rauszukommen. Und das ist halt auch nochmal so ein Punkt, das Problem, Pferde ein Verhaltensmuster entwickeln, wo sie immer wieder daran erinnert werden müssen, rauszukommen. Das heißt, selbst wenn man die Ursache behoben hat, kann das Verhaltensmuster trotzdem noch auf mentaler Ebene bestehen bleiben. Und da muss man eben auch schauen, wie man dann dem Pferd aus diesen Mustern oder auch aus diesen dysfunktionalen Bewegungen wieder raushilft.
Total.
Eine andere Ursache ist ja einfach auch noch die mentale. Du hattest sie vorhin schon mit angesprochen. Das ist nämlich einmal Stress und Überforderung, aber auch tatsächlich Langeweile. Das dürfen wir auch nicht unterschätzen, dass auch Langeweile zu einem Problempferd führen kann, wenn es nämlich mental überhaupt nicht ausgelastet ist und sich dann Sachen einfallen lässt oder halt auch eben ja, auf die Kacke haut, weil es einfach vielleicht sonst nur in der Box steht, eine Stunde am Tag rauskommt und dann einfach durchdreht. Kennst du das auch, dass Pferde auch über Langeweile zu einem Problempferd werden?
Ja, auf jeden Fall. Insbesondere wenn ich auf normalen Reitstellen bin, wo die Pferde teilweise nur 4 Stunden rauskommen, auf dem winzigen Paddock alleine sind. Klar, ich trainiere mir da selber oder ich erziehe mir da ein Problempferd an. Ne? Und das sind immer die Leute, wo ich sofort sage, ihr müsst den Stall wechseln. Das Pferd braucht Reize. Am liebsten ein Paddock, wo die Pferde auch mal mit verschiedenen Situationen umgehen müssen, auch mal wirklich etwas galoppieren können, weil das macht echt Probleme, ne? Wenn man sich die Pferdehaltung momentan anguckt. Und es gibt ja Pferde, denen tut eine Box total gut, ne? Und die können sonst nicht gut schlafen, wenn die Box groß genug ist, das muss man auch dazu sagen. Aber oft sind die Ställe auch die, wo die Pferde sehr, sehr früh rausgenommen werden. Oder nee, spät rausgenommen werden aufs Paddock, wirklich nur 3 Stunden, 4 Stunden draußen sind und dann sofort wieder reinkommen. Also Pferdehaltung ist so schwierig zu finden, so gute Pferdehaltung. Und mir tun auch gerade die Junghengste teilweise sehr, sehr leid, weil die stehen echt in prekären Zuständen. Und da ist kein Wunder, dass die total hengstig werden und wirklich teilweise sehr, sehr extreme Verhaltensweisen bekommen, weil die haben keinerlei Reize, auf die sie reagieren können, ne?
Ja, und das Pferd ist ja auch ausgelegt darauf, dass es sich dauerhaft bewegt. Und man hat ja, wenn man dann das Pferd, wenn du sagst, in so einem 4 Stunden Auslauf und dann sonst in der Box, oder sagen wir jetzt auch, das kann ja genauso passieren, wenn das Pferd zwar im Offenstall steht, aber der Offenstall hat nur einen kleinen Paddock und der ist vielleicht dann auch noch im Winter die ganze Zeit matschig, kann es ja genauso zu Bewegungsmangel kommen. Und dann hast du ja das Problem, dass es im Training dann immer eigentlich eine Überreizung ist und das Pferd immer eigentlich da an die Grenzen kommt und dann wieder nur steht. Und das ist auch Gift für den Körper allgemein. Also abgesehen davon, dass es ein Problempferd sich heranzieht, ist es ja auch wichtig zu erwähnen, dass das generell auch für den ganzen Körper totales Gift ist.
Ja, ja.
Also genau, eigentlich sollte es so sein, dass das Pferd sich dauerhaft locker, leicht bewegt und wir es dann für 1-2 Stunden mal am Tag ins Training nehmen und es dann aber sozusagen einfach nur so einen Trainingsreiz hat, aber ansonsten in so einem ganz normalen Cardio-Bereich unterwegs ist.
Ja, total. Und das gilt auch zum Beispiel für die Jungpferdeaufzucht. Wenn die Pferde auf einfach nur einer großen Wiese stehen, die total abgegrast ist und die ja keinerlei Reize haben, die auch der Boden immer gleich ist, vielleicht im Winter ein bisschen matschig, sie da nirgendwo rüber laufen müssen, nie durch den Wald gehen müssen. Und wenn da ein Pferd bis dreijährig natürlich draufsteht und dann angeritten wird, das ist natürlich total überfordert körperlich. Auch einen ausbalancierten Reiter zu tragen, wenn es nie irgendwelche Reize hatte und sein Körpergefühl gar nicht schulen konnte.
Abgesehen davon, dass es mit 3 natürlich absolut noch im Wachstum ist und erstmal überhaupt
das sowieso. Das sowieso. Aber das ist ja, also ich spreche hier von der Normalität.
Ja,
ich habe mein Pferd mit 6-jährig angeritten.
Ja,
aber
ich mit 5, ja.
Ja, also das ist das, was wir halt jeden Tag irgendwie bekommen.
Ja, leider.
Ja.
Leider. Die Menschen haben da irgendwie keine Zeit mehr zu, die Pferde wirklich bis 5 erstmal am Boden auszubilden und dann mal zu überlegen, ob man als Faktor damit oben drauf sitzen will.
Ja.
Da haben wir dann natürlich auch den Faktor Mensch jetzt gleich mit reingenommen. Gute Übergang. Mhm. Hier steht einfach, also hier habe ich mir noch aufgeschrieben, aus den mentalen Ursachen können natürlich auch Missverständnisse durch fehlende Klarheit in der Kommunikation herrschen. Und da haben wir natürlich den Einfluss des Menschen, der mit seiner Körpersprache vielleicht auch einfach total missverständlich dem Pferd gegenüber ist. Oder wo er die ganze Zeit Signale gibt und gar nicht erwartet, dass das Pferd darauf reagiert. Also immer Signale gibt und gar nicht damit arbeitet, dass das Pferd ihm auch was zurückgibt. Also das kann ja auch super frustrierend sein fürs Pferd.
Ja, ja. Total. Und das, wie wir vorhin auch schon meinten, die Pferde irgendwann auch gar nicht mehr hinhören, ne? Dass sie so überreizt sind. Ich finde es immer ganz spannend, und da sind wir wieder beim Thema faules Pferd, wenn Leute ihr Pferd longieren und dauerhaft treiben. Mhm. Ne? Und dauerhaft dem Pferd eigentlich sagen, lauf schneller, lauf schneller, lauf schneller. Und man nie auf eine Antwort eigentlich wartet, ne? Dass man Frage, Antwort, Frage, Antwort und dann auch die Frage einmal sein lässt und kurz wartet, ob das Pferd auch einfach weiterläuft, ne? Oder beim Reiten, immer das Dauertreiben.
Ja, genau, aber bei dieser Thematik sage ich immer, du würdest ja auch nicht deinem Hund beim Gassi gehen die ganze Zeit zurufen, lauf, 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 lauf. Ne? Also der Hund läuft und dann läuft er und dann gehst du einfach entspannt nebenher. Und genauso sollte Reiten und Longieren sein. Eigentlich immer nur dann was sagen, wenn das Pferd auch laufen soll oder mehr machen soll von etwas.
Ja.
Was natürlich auch noch ein großer, großer Faktor ist, sind die menschlichen Emotionen.
Mhm.
Ja, also das ist ja auch immer so ein großes, großes Feld. Und da, in diesem Zug, finde ich es total interessant, was bei diesem Buch Horse Brain, Human Brain so für Ansätze rausgekommen sind. Und der, der mich eigentlich am meisten noch mit beeinflusst, aber den ich auch noch am meisten sehe, ist dieser Faktor, dass, das hat er gestern schon gesehen, der stellt sich nur an. Dieses typische, das Pferd ist in einer Situation und hat Angst und der Mensch denkt, das Pferd verarscht einen nur, der stellt sich nur an, weil das Pferd vor, sag ich jetzt mal, dem Hallentor heute Angst hat und gestern da entspannt durchgegangen ist. Und dem Ganzen liegt ja zugrunde, dass Pferde gar nicht kategorisieren können. Das heißt, das Pferd kann nicht eine Schublade aufmachen und sagen, okay, das ist das Hallentor. Und wenn das Licht ganz anders steht, wenn es eine andere Tageszeit ist, wenn der Wind anders ist, ist es immer noch das Hallentor für uns Menschen, aber nicht für das Pferd. Das Pferd kann eben das Hallentor nicht so einkategorisieren, dass es immer das Hallentor bleibt, sondern es kann das Hallentor in dieser Situation mit den Lichtverhältnissen einkategorisieren, aber vielleicht morgen mit anderem Licht, mit anderen Umständen eben nicht mehr. Und dann ist es eben auch ein neues Objekt und das Pferd hat wieder neu Angst. Hast du da nochmal so eine Beispiele, wo du einfach sagst, okay, da funktioniert das Pferdegehirn einfach anders und dadurch ergibt sich aber Problematiken, die dann eben Problemverhalten und dann eben Problempferde auch auslösen?
Da finde ich das Beispiel mit der Halle sehr schön. Zum Beispiel Pferde können sich sehr schlecht auf Lichtverhältnisse oder können sich nicht so schnell anpassen wie wir Menschen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, es schneit draußen, es ist sehr hell, die Pferde haben sich an dieses grelle Licht angepasst, dann gehen sie in die Halle ist schlecht beleuchtet und dann brauchen Pferde um die 45 Minuten, um sich an diese neuen Lichtverhältnisse anzupassen. Und da ist nämlich deren Sicht total eingeschränkt, weil sich alles noch viel zu dunkel ist. Wir können innerhalb von 5 Minuten eigentlich schon perfekt sehen und dann haben wir natürlich diese Kategorisierung, die du hast. Das Pferd sieht, oder gerade angesprochen hast, das Pferd sieht etwas schlechter, kann bestimmte Gegenstände, wie zum Beispiel die Jacke, die über die Hallenwand gehangen wurde, schlechter wahrnehmen, schlechter sehen und das wird plötzlich gruselig. Und die Menschen verstehen gar nicht, was auf einmal das Problem ist, aber das Pferd sieht deutlich schlechter. Und das Gleiche natürlich auch andersrum, das Pferd war in einer dunklen Halle, geht wieder raus und ist auf einmal total schreckhaft, ja, weil es einfach nicht so gut sieht. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Pferde sehen und hören nicht so wie wir und haben einfach eine ganz andere Wahrnehmung. Und da hilft es sich sehr, sich so ein bisschen in das Pferd zu versetzen und sich da auch damit auseinanderzusetzen. Wie nimmt mein Pferd eigentlich Dinge wahr? Ne?
Ja, total. Was ich auch spannend finde, ist in dem Zusammenhang auch nochmal zu erwähnen, dass ein Pferd so gut riechen kann wie ein Jagdhund. Also das Riechorgan der Pferde ist ausgeprägt tatsächlich nicht wie ein normaler Hund, nein sogar, sondern nochmal wie ein Jagdhund. Und ich finde, das ist sowas, was mir als Kind niemand gesagt hat. Und dann ist es ja total logisch, dass das Pferd auf Gerüche reagiert und wir Sachen nicht sehen, was sie aber riechen. Und das, finde ich, macht auch nochmal einen ganz großen Unterschied, dass das Pferd einfach wie bei einem Hund einfach auch viel, viel schneller die Dinge im Ausreiten zum Beispiel wahrnehmen kann, weil es die einfach schon vorher gerochen hat.
Ja, und dass Pferde uns natürlich oder unsere Angstzustände total gut riechen kann und genau weiß, wann wir eigentlich hier gerade im Stress sind und wann nicht. Und dann passen sie sich natürlich an unseren Stress an und wissen gleich, okay, meine Person ist gestresst, okay, vielleicht sollte ich auch gestresst sein. Als Herdentier passe ich mich dann natürlich an. Und dann machen wir uns gemeinsam bereit zur Flucht und die Person hatte eigentlich nur Angst, davor aufzusteigen und das Pferd wird dann dadurch natürlich stressig.
Ja. Das ist ja auch wieder dieses Schöne mit den Emotionen. Ne? Also man kann natürlich nicht sich selber wegnehmen beim Pferd, man bringt sich immer mit, aber man kann so ein bisschen schauen, dass man vielleicht so mentale Übungen macht, bevor man an das Pferd rangeht. Einfach mal ein paar Atemtechniken, wo man so ein bisschen runterkommt, dass man so ein bisschen mehr geerdet zu seinem Pferd auch geht. Also da kann man einfach auch drauf achten. Wenn wir jetzt wissen, das Pferd ist so hochsensibel und wir haben einen stressigen Tag gehabt, dass wir nicht direkt vom stressigen Tag zum Pferd gehen, sondern dass wir einmal so einen Zwischenstopp machen, uns einmal setten und dann erst da mit etwas Losgelassenheit in uns selber ans Pferd gehen, wenn wir dann tatsächlich auch vielleicht an Losgelassenheit arbeiten wollen.
Ja, und da habe ich auch einen schönen Tipp für alle. Nämlich bei Spotify gibt es ja ganz viele Podcasts und alles. Und da kann man sich auch Atemmeditation anhören. Und wenn man dann schon von der Arbeit, man hat einen stressigen Tag, man spürt regelrecht den Puls und dass man da, bevor man zum Pferd geht, dann eine Atemmeditation macht. Und da kann man sein Nervensystem total runterregulieren durch die eigene Atmung. Das hilft natürlich auch in Akutstress, dass man diese Atemtechniken etwas lernt. Und da kann man regelmäßig sich immer wieder runterholen. Und das hilft auch allgemein im Alltag. Also schaut da auf jeden Fall mal bei Spotify rein, Atemmeditation. Da kann man sich sehr, sehr mithelfen.
Ja, total spannend, was du sagst. Ich würde da gerne noch mal gleich mehr drauf eingehen, auf die konkreten Tipps. Was ich jetzt nur noch mal festhalten möchte, ist, dass wir vielleicht auch weg von Problempferden denken und hin zu problemlösungsorientierten Dingen denken. Und dass es eigentlich das Problempferd an sich nicht gibt. Es gibt ein Problem zu lösen, eine Ursache zu erkennen und anstatt die Symptome zu bekämpfen oder eben zu, also die Symptome zu belächeln, indem wir sagen, die zickt rum oder sonst irgendwas, dass wir halt wirklich in die Forschung gehen und sagen, okay, das hat was zu sagen, es ist wichtig. Ja, das ist einfach nochmal wichtig festzuhalten. Und in dem Sinne gibt es ja die Tipps, die wir jetzt auch gesagt haben, dass es einmal die Gesundheitscheckups gibt, Sattel, Zähne, Hufe. Dann gibt es ja die tollen Therapeuten, die uns da auch helfen können. Man kann auch Physio und Osteopathie präventiv machen. Also es lohnt sich generell einfach alle halbe Jahre oder mindestens einmal im Jahr jemanden kommen zu lassen, selbst wenn es keine direkten Probleme gibt. Weil auch da können sich Kleinigkeiten festsetzen, die vielleicht noch nicht zu einem Symptom geworden sind, die aber sich jetzt, wenn sie sich jetzt lösen, schon gar nicht zu einem Symptom entstehen können. Hast du da auch nochmal so Erfahrungen, wo du sagst, okay, das Pferd, das hatte vorher Probleme, jetzt machen wir auch präventativ viel und dadurch sind einfach gar keine Probleme mehr aufgetreten?
Ja, auf jeden Fall. Also da ist zum Beispiel auch das Sattelthema ein Thema, dass man dann zweimal im Jahr den Sattler holt oder die Sattlerin. Und insbesondere zum Beispiel, wenn man eine Stute hat, Stuten haben oft eine Winter- und eine Sommerfigur. Und da passe ich dann auch zweimal im Jahr meinen Sattel an. Und dann weiß ich auch, da muss ich dann halt wirklich ran. Ne? Und die meisten Sattler haben da keine Lust für. Und ich bin auch bereit, da viel Geld auszugeben, dass meine Sattler auch einfach für den Check-up kommen, weil ich will da keine Probleme haben. Oder zum Beispiel nach einer Zahnbehandlung, die auch auf jeden Fall einmal jährlich gemacht werden soll, hole ich hinterher immer meine Osteopathin, weil wir müssen davon ausgehen, wenn ein Pferd sediert, so aufgehangen wird oder so weit oben gehalten wird, haben die alle Probleme im Genick, Probleme im Kiefergelenk. Und da weiß ich immer schon, okay, der Zahnarzt kommt und ich gebe dem Pferd 1-2 Wochen, um erstmal vom Stress runterzukommen. Und dann mache ich dann nochmal einen Osteopathie-Check-up, um davon, da irgendwie irgendwelche Blockaden aufzulösen oder Blockaden oder irgendwelche Verspannungen. Ja, das kann ich immer empfehlen.
Ja, also was ich auch noch als Tipp mitgeben kann, ist generell sich so ein bisschen zu schulen, was wir angesprochen haben, Horse Brain, Human Brain, dass man einfach weiß, okay, wie funktioniert eigentlich das Pferdegehirn? Wie funktionieren wir als Menschen? Und aufgrund dessen halt eben das auch pädagogisch mit ins Training reinzubringen, dass wir das Pferd wirklich mental und pädagogisch richtig fördern können, um ihm da auch eine eigene Stimme zu geben und damit dann aber auch positiv den Körper erreichen können durch unsere gymnastizierende Arbeit. Das finde ich auch wichtig.
Ja, total. Und das ist immer das Schöne, wenn man dann mit Pferden arbeitet und die Therapeuten dann plötzlich kommen und sagen, okay, wow, ganz viele Baustellen, die wir sonst immer vierteljährlich hatten, wo die Therapeuten das Pferd immer wieder lösen müssten, die lösen sich plötzlich auf durch das Training. Ne? Und da mache ich natürlich weiter mein Check-up, aber ganz viele Probleme, oder die immer wieder gekommen sind, auch zum Beispiel beim Pferde aus Heunetzen fressen, ja, da verspannen die sich natürlich immer wieder regelmäßig im Hals. Da kann man total gut gegenarbeiten. Ja. Und wie du vorhin auch schon meintest, irgendwie Probleme nicht als Probleme sehen, sondern als positive Herausforderungen, so dass man dann auch Spaß daran findet, mit dem Pferd eine schöne Zeit zu verbringen. Und ich treffe immer wieder auf Leute, deren Bodenarbeit keinen Spaß macht. Aber die Pferde haben dann irgendwelche körperlichen Probleme, können dann nicht mehr geritten werden. Und es ist so schade, dass Pferde nur als Reittiere wertgeschätzt werden können.
Ja.
Und sie nicht wie ein Hund einfach behandelt werden und man mit denen eine schöne Zeit hat. Und man kann so viel an seinem eigenen Mindset arbeiten und einfach eine schöne Zeit mit dem Pferd verbringen.
Ja, also das finde ich ja auch so schön. Also natürlich kommt man immer mal raus aus der Bubble, aber grundsätzlich bin ich ja in so einer Bubble, die einfach sich das auf die Stirn geschrieben haben, die Zeit soll einfach schön mit dem Pferd verbracht werden. Und
ja.
Was natürlich auch schön ist, ist, wenn man im Stall dann noch so ein, zwei Leute hat, die genauso denken, weil sonst ist es sehr schwierig, manchmal an den Sachen dann auch festzuhalten, wenn man im Stall eine toxische Stallgemeinschaft hat. Genau, also da, also gegen so toxische Stallgemeinschaften, finde ich, ist der einzige Tipp, den ich geben kann, dass man sich selber schult und liest und liest und liest und dann einfach auch mit Fakten um sich schmeißen kann. Weil dann lässt sich so eine Stallgemeinschaft auch manchmal dann zur Ruhe bringen. Ja.
Ja.
Genau. Also das finde ich einfach so mit das Wichtigste, dass wir halt wirklich den Perspektivwechsel vornehmen, vom Problempferd zum Problemlösungspferd vielleicht denken. Weil Problem lösen ist, da steckt mehr Möglichkeit drin, als wenn wir sagen, es gibt ein Problempferd. Nein, es gibt eine Problemlösung und ein Problemlösungspferd. Dann ist es wichtig, die Ursachen zu erkennen, statt Symptome zu bekämpfen. Und da hilft es einfach, dass ihr euch selber weiterbildet und ja, immer offen bleibt, kritisch auch bleibt und immer anfangt zu hinterfragen und empathisch eurem Pferd gegenüber, dass ihr wirklich auch der innerlichen Überzeugung seid, das Pferd macht die Sachen nicht, weil es euch ärgern möchte, sondern weil es einen Grund dafür gibt.
Ja.
Magst du noch irgendetwas hinzufügen?
Ich habe noch eine schöne Geschichte, die ich euch gerne erzählen würde. Es geht nämlich um die Reizgeneralisierung. Das bedeutet, wenn Pferde bestimmte Reize mit einem Schmerz verbinden, zum Beispiel. Und da hatte ich eine Situation, da wurde ich gerufen, denn das Pferd ließ sich nicht mehr am Putzplatz anbinden, war da total gestresst, hat nur rumgezappelt. Und da konnte ich mir, ich kannte das Pferd auch, ich konnte mir da eigentlich keinen Reim draus machen. Das war auf einmal plötzlich verändertes Verhalten. Und da habe ich gesagt, okay, lass das Pferd auf dem Paddock stehen, wir holen es gemeinsam und gucken uns den Ablauf an. Was passiert da überhaupt? Und dann hat die Besitzerin das Pferd geholt, auf die Putzplatte gestellt, da war noch alles in Ordnung. Und dann nimmt sie die Decke ab und das Pferd kriegt Stromschläge von der Decke, weil es noch nicht, es war halt nicht geschoren. Und dann hatten wir sozusagen einen negativen Impuls von diesen Stromschlägen und das hat es dann mit der Putzplatte in Verbindung gesetzt und hatte dann vor diesem Putzen und vor dem Anbinden total Angst, weil es da gelernt hat, da kriegt es immer Stromschläge. Und es hat halt nicht verstanden, dass es eigentlich mit dem Abnehmen der Decke zu tun hatte.
Ja, ja.
Und das war total spannend für mich zu sehen, weil die Besitzerin ist selber nicht drauf gekommen. Für mich war das total offensichtlich. Und da ist es wirklich als Trainer auch wichtig, sich manchmal die ganze Situation anzuschauen. Von Anfang bis Ende dabei zu sein, weil es ist auch normal, dass man als Besitzer das nicht alles wahrnimmt oder diese Zusammenhänge noch nicht versteht. Und dann habe ich gesagt, gut, die Decke wird jetzt immer auf dem Paddock erstmal abgenommen und dann gibt es eine bestimmte Falttechnik, da wird die Decke halt ganz vorsichtig nach hinten gefaltet, dass die Pferde dann, dass sich die nicht so auflädt. Meistens sind es auch Decken, die innen ein Vlies haben, wo das passiert, also bitte aufpassen. Und dann haben wir die Putzplatte mit positiven Sachen verbunden, da hat es ein Futter bekommen, da wurde es angenehm geputzt und dann war das Problem auch total schnell weg. Und diese Verknüpfung von negativen Sachen mit, wie zum Beispiel auch ein unpassender Sattel, dann wird natürlich Reiten total unangenehm für das Pferd. Da muss man sich wirklich bewusst sein und manchmal auch ein bisschen um die Ecke denken, um herauszufinden, was hat es hier eigentlich ausgelöst?
Ja.
Ja.
Das ist ja auch das Problem, das kann man ja hier auch nochmal kurz erwähnen, immer auch ein Verhaltensmuster mit sich zieht. Und dass nur weil das Problem im Ursprung gelöst ist, dass das Verhaltensmuster nicht sofort dann weg ist. Und dann eben,
ja,
wie du sagst, dass es dann eben neu verknüpft werden muss, weil sich die Gehirnstränge schon so gebildet haben und das Verhalten sich schon so gesetzt hat.
ja,
Ja,
total.
Auch nochmal wichtig. Okay, Marie. Wenn man jetzt dich finden möchte, wo findet man dich denn?
Also mich findet man momentan bei Instagram und Facebook unter Sensitive Horse Training. Meine Webseite kommt auch bald wieder online, dann findet man mich da auf jeden Fall auch. Aber da kann man mich auf jeden Fall anschreiben und ja, da kann man sich ein
Du
bisschen
bist
austauschen.
mobil in Berlin-Brandenburg und auch online, ne? Unterwegs.
Genau, ja. Ich gebe auch noch deutschlandweit Kurse und habe da jetzt demnächst auch wieder ein paar Kurse geplant, die online kommen. Und ja, da
Ja,
bin
sehr
ich auch noch
schön.
offen für weitere Kurse.
Sehr schön, sehr schön. Gut, ihr Lieben, dann möchtest du noch irgendetwas erwähnen? Ist dir noch etwas wichtig?
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Ja,
und
danke. Das hätte ich auch noch gesagt.
Richtig schön, dass du diesen Podcast machst und
ja,
da die Leute weiter schulst. Ja,
ja,
das ist immer
ja,
sehr wichtig.
Ja, macht uns auch immer allen Spaß. Auch Amina und Clara sind da ja Feuer und Flamme. Und auch unser Online-Kurs ist ja darauf ausgelegt, dass man den Hilferahmen mit seinem Pferd erarbeitet und damit natürlich auch Missverständnisse in der Kommunikation entgegenwirkt, weil man einfach eine gemeinsame Sprache entwickelt. Das finde ich auch immer so schön, dass wir da ja einen ganzen Hilferahmen haben, der sich vom Boden ins Reiten logisch für das Pferd aufschlüsselt.
Ja, und gerade
ja,
so Online-Kurse sind auch wirklich praktisch, weil da kann man sich, wenn man irgendwie in den Tiefen von Brandenburg zum Beispiel steht, da keine Trainer regelmäßig hinkommen können, sich da einfach selber weiterbilden.
Ja.
Bringt so viel.
Ja.
Genau.
Ja, es wird auch immer besser gemacht, sodass es interaktiver wird, dass man auch wirklich eine Lernkurve hat, sich nicht einfach nur Videos anguckt, sondern da tatsächlich auch richtig was draus lernt.
Ja. Ja.
Gut. Dann
sehr
danke ich
schön
dir für das Gespräch und
danke
auf Wiedersehen.
dir. Tschüss.